Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du hier bist. Der Predigttext ist aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 5a. Am 24. März 1965 treffen im Richard Colosseum in Ohio die Boxer Muhammad Ali und Chuck Wepner aufeinander. Im Vorfeld des Kampfes war Ali der haushohe Favorit. Wepner war bereits 35 Jahre alt und Ali in seiner Blütezeit. Für Ali ein weiterer, aber eher unspektakulärer Kampf. Für Chuck Wepner eine Riesenchance, eine Mega-Chance, sich ins Rampenlicht zu rücken. Für ihn sollte es und war es der größte Kampf seiner Karriere. Denn so einfach, wie Ali sich das im Vorfeld vorstelle, kam es dann nicht. Der Kampf ging über ganze 15 Runden. Wepner steckte unheimlich viele Schläge ein. Er schaffte es sogar, den Champ Muhammad Ali auf die Bretter zu schicken. In der ganzen Karriere dieser Boxlegende kam das nur 4-mal vor. Der ganze Kampf war ein Auf und Ab. Am Ende gewann Ali den Kampf. Boxen, das ist schon ein krasser Sport und bestimmt nicht jeder Mann oder jeder Frau Sache. Zwei Menschen stehen sich gegenüber und wollen sich gegenseitig verletzen. Ihr Antrieb ist dabei immer ein anderer. Ali wollte beweisen, dass er der Beste ist. Seine große Klappe und sein Selbstbewusstsein sind bis heute bekannt. Sein Kontrahent wollte beweisen, dass er einfach dazugehört, dass er ein Weltklasse-Boxer ist. Wir führen in unserem Leben, obwohl wir, die meisten von uns wahrscheinlich hier, keine Boxer sind, so manchen Kampf. Jeden Tag führen wir solche Kämpfe, größere Kämpfe, aber auch kleinere Kämpfe. Manchmal teilen wir dabei aus und boxen uns durch und manchmal müssen wir harte weitere Schläge einstecken. Es fängt da manchmal schon morgens an. 6, 7 oder 8 Uhr müssen die meisten von uns auf der Arbeit sein. Der Kampf gegen die Müdigkeit und den Bettmagneten. Wer Kinder hat, muss diese dann noch versorgen mit Essen, Trinken, Anziehen, Zähne putzen und ab in den Kindergarten oder die Schule. In die Schule aber auch nur, wenn die Inzidenzwerte niedrig sind. Ansonsten heißt es Homeschooling. Als wäre Mama oder Papa sei nicht schon anstrengend genug, werden Eltern kurzerhand zu Lehrern gemacht. Das ist ja hoffentlich, ja, gehört hoffentlich der Vergangenheit an. Nicht wenige Mutter oder auch Großeltern, die diesen Job übernommen haben, berichten, was das für ein schwieriger Kampf ist. Unzählige, ja, solche, aber auch ganz andere Kämpfe führen wir. In vielen Teilen der Welt ist es jeden Tag ein Kampf gegen Hunger und Durst, gegen das eigene Verhungern, aber auch das Verhungern der eigenen Kinder. Die vielen kriegerischen Auseinandersetzungen, wie jetzt auch wieder am Gazastreifen zwischen Palästinensern und Israelis, ja, kann ich an dieser Stelle nur erwähnen. Der Kampf in den sozialen Medien, der beginnt jetzt gerade erst. Also es kommen auch immer wieder Kämpfe hinzu. Und ja, der Kampf in den sozialen Medien, Hetze, Fake News hat begonnen. Der Kampf gegen die Umweltverschmutzung und den Klimawandel, der ist nicht im vollen Gange, aber er ist im Gange. Überall Kämpfe und Auseinandersetzungen. Und so auch in der Bibel. Wir schauen heute auf Elia. Elia hatte viele Kämpfe zu führen. Von seinem scheinbar größten kommt er gerade zurück. Und ich lese den Predigttext für heute aus 1. Könige 19, 1 bis 5. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Elia, der große Prophet ist am Ende. Er kann nicht mehr. Er ist so erschöpft, dass er nur noch sterben möchte. Es ist genug nun, Herr. Nimm mein Leben hin, sagt er. Was ist hier zuvor geschehen? Elia ist an dieser Stelle seiner Erzählung seit 3 Jahren als Prophet Gottes im Land unterwegs. Sein Wirken fällt in die Zeit von König Ahab und seiner Frau Isabel. Unter der Regierung dieses Königs, oder besser gesagt unter der Regierung seiner Frau, werden alle Propheten Gottes ermordet. Sie verführen das ganze Volk zum Götzendienst. Sie beten den Gott Baal oder die Göttin Aschera an. Es gibt Baalspropheten und Gott, ihr könnt euch das vorstellen, gefällt das verständlicherweise überhaupt nicht. Ich stelle mir vor, dass Gott sehr traurig darüber ist. Zum wiederholten Male hat sich sein Volk über die Zeiten von ihm abgewandt und läuft anderen Göttern hinterher. Er muss wieder einmal einschreiten, damit sie wieder zu ihm zurückfinden, damit sie endlich wieder finden, was sie brauchen, Gemeinschaft mit ihm. Elia ist erschöpft. Seit 3 Jahren kämpft er gegen Ahab und Isabel, gegen diesen Götzendienst. Er verkündete ihnen bereits in 1. König 17, Vers 1, können wir das lesen? Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Der König und seine Frau sind so sauer darüber, dass sie alle Propheten Gottes umbringen lassen. Ja, ein paar werden versteckt, können fliehen, aber der Befehl steht. Elia muss auch fliehen und der Herr schickt ihn an den Bach Krit. Er muss mehr als 2 Jahre dort ausharren und sich verstecken. Im ganzen Land wird nach ihm gesucht, vergebens. Gott versteckt ihn und Gott versorgt ihn. Nach dieser Zeit, nach diesen 2 Jahren, schickt Gott ihn wieder zurück nach Israel. Es herrscht aufgrund der Trockenheit eine große Hungersnot und Gott möchte es wieder regnen lassen. Elia macht sich auf den Weg zurück nach Israel. Er hatte seine Ruhe am Bach Krit. Gott versorgte ihn mit Essen und Trinken. Er konnte Kraft tanken. Er war seinem Gott sehr nah in dieser Zeit. Er wurde von niemand gestört oder angegriffen. Er musste keine Kämpfe führen. Er hört auf Gott und folgte seinen Anweisungen. So lernt er wenig später in Zarpat eine Witwe kennen. Er lebt zusammen mit ihr und ihrem Sohn. Der Sohn wird krank und verstirbt. Die Frau kennt Elia nicht und glaubt ihm auch nicht, dass er ein Prophet Gottes ist. Aber es geschieht, dass der Herr Elias Gebet erhört und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, sieh doch, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Hier erfahren wir, Elia vertraut voll und ganz auf seinen Gott. Und er zieht weiter. Und er wird bemerkt haben, dass die ruhigen Stunden am Bach Krit nun vorbei sind oder so langsam dem Ende entgegengehen. Er weiß, Gott möchte mich gebrauchen und er weiß, Gott steht bei mir. Der Höhepunkt seines Wirkens steht jetzt nun unmittelbar bevor. Ahab und Isabel herrschen immer noch und verführen das Volk mit ihren Baalspropheten. Elias Kampf ist noch nicht vorüber. Er beginnt jetzt erst so richtig. Wieder zurück im Land bleibt er nicht lange unentdeckt. König Ahab wird davon berichtet, dass Elia wieder da ist. Ahab läuft ihm entgegen. Sie stehen sich nach etwas mehr als 2 Jahren, vielleicht 2,5 Jahren, wieder gegenüber. Und es wird kein Blatt vor den Mund genommen. Die Konfrontation beginnt unmittelbar. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach, nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn, stattdessen wirfst du dich dem Götzen Baal an den Hals und verehrst seine Statuen. Aber jetzt fordere ich dich auf, schick die 450 Propheten vom Baal alle zu mir auf den Berg Karmel. Auch die 400 Propheten der Aschera, die von Königin Isabel versorgt werden, sollen kommen. Sende Boten ins Land und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Karmel rufen. Der König grüßt Elia nicht einmal. Er gibt Elia direkt die Schuld am Verderben des Landes. Er kehrt die Wahrheit einfach um. Elia lässt sich auf keine große Diskussion ein. Er stellt die Sache klar. Nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Elia wirkt für mich hier wie ein Felsen. Sein Glaube und Vertrauen auf Gott sind unerschütterlich. Er geht voran, er teilt aus, er holt zum großen Schlag, ja, zum großen Knockout aus. Er möchte, dass alle Götzenpropheten auf den Berg Karmel kommen. Ebenfalls möchte er, dass das ganze Volk, alle Israeliten dahin kommen. Vor großem Publikum möchte er beweisen, wer der einzig wahre Gott ist. Keine Angst und keine Verzweiflung sind bei Elia sichtbar. Er hat diesen Auftrag von Gott bekommen, er führt ihn aus, ohne Wenn und Aber. Wie ein Fels steht er da. Elia strotzt vor Mut, vor Kraft, vor Vertrauen auf Gott. Auf dem Berg angekommen, ergreift Elia das Wort. Vor ihm stehen das gesamte Volk und alle Götzenpropheten. Was für eine schwere und belastende Situation. Beinahe alle der Anwesenden glauben nicht daran, was Elia sagt und glauben auch nicht an den Gott von Elia. Aber Elia steht da und fordert sie heraus. Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns zwei junge Opfertiere Baals. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr die Propheten von Baal, euren Gott, an. Ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Der Kampf beginnt. Die Baalspropheten beten und tanzen ihren Pseudogöttern was vor. Stundenlang versuchen sie, bei ihren Göttern Gehör zu finden. Aber nichts passiert. Elia ist sich des Sieges so sicher, ist sich seines Gottes so sicher, dass er Wasser holen lässt. Das lässt er über sein Opfertier schütten. Und er macht sich sogar lustig über seine Gegner und verspottet sie. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Volle Power bei Elia, Zuversicht, Vertrauen auf Gott und Glauben an Gott. Kein Feuer bei den Götzenpropheten. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Was für eine große Szene. Elia hat gewonnen. Er hat die Propheten und die Königsfamilie besiegt. Sein Glaube hat ihn und das Volk gerettet. Er hat allen bewiesen, wer der einzig wahre Gott ist. Jetzt ist der Weg zur Umkehr hin zu Gott eingeleitet. Wie kann es jetzt dazu kommen, dass Elia in der Bibel ein halbes Kapitel weiter nur noch sterben will? Nach allem, was wir gerade gehört haben, nach allem, was er in den letzten Jahren erlebt hat. In unserem Predigttext kein Mut, keine Kraft mehr, kein Vertrauen auf seinen Gott. Wie kann das sein? Ich hoffe, und wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt nachholen. Ihr wart schon mal auf einer Gemeindefreizeit oder Jugendfreizeit. Ich habe ja hier gehört, Holland soll ganz schön sein. Auf so einer Freizeit, so habe ich die Erfahrung und auch andere die Erfahrung gemacht, ist man wie so unter einer Käseglocke. Man entfernt sich von der gewohnten Umgebung und den alltäglichen Problemen. Man zieht los, mehrere Tage oder Wochen in der Gemeinschaft mit anderen Christen zu verbringen. Gemeinschaft mit Menschen, die an den gleichen Gott glauben. Man teilt Erfahrungen aus, Leid und Schmerz, aber auch Hoffnung und Zuversicht spricht man sich zu, werden geteilt. Es wird gemeinsam gesungen, gebetet und das Abendmahl gefeiert. Auf so einer Freizeit ist man, wie gesagt, wie unter einer Käseglocke. Man ist abgeschirmt von der Außenwelt. Der Tagesablauf richtet sich nach verschiedenen christlichen Angeboten. Die Morgenandacht oder das gemeinsame morgendliche Gebet, so beginnt der Tag. Dann nach dem Frühstück vielleicht noch ein Impuls von einem Ältesten, dann Mittagessen und im Anschluss eine Bibelarbeit. Der Rest des Tages zur freien Verfügung, Gespräche oder Ausflüge mit Gleichgesinnten. Am Abend wieder Lieder singen. Viele von euch werden das kennen. So oder so ähnlich. Man tankt voll auf in so einer Freizeit. Ja, wie Elia am Bach Krit oder bei der Frau in Zarpat. Man bekommt ein Glaubenshoch. Ja, man bekommt ein Glaubenshoch, weil man Gott so nahe ist und ihn so intensiv erlebt. Er steht irgendwie, wenn auch nicht immer offensichtlich, aber irgendwie steht er immer im Mittelpunkt des Tages, immer im Mittelpunkt des Geschehens. Es ist ein schönes Gefühl in einem, was auf so einer Freizeit entsteht. Gott nahe zu sein, ist eben unser Glück. So eine Freizeit geht dann aber leider irgendwann zu Ende. Die Heimfahrt steht an. Zu Hause angekommen, stellt man relativ schnell fest, dass die Welt sich immer weiter dreht und Probleme und Kämpfe in unserem Leben immer noch da sind. Die Oma ist immer noch oder wieder krank. Post von der Bank, da stimmt was mit dem Hauskredit nicht. Die Lehrerin meldet sich, weil die Versetzung des Jüngsten in Gefahr ist. Das Auto hat auf der Rückfahrt den Dienst quittiert. Schnell ist das Hoch, was man gerade noch erleben durfte, wie weggeblasen. Ängste und Zweifel übernehmen wieder das Ruder. Genauso auch bei Elia. Isabel und Ahab geben nach ihrer Niederlage auf dem Berg Karmel nicht auf. Im Gegenteil, das Herz Isabel ist so verhärtet und voller Bosheit, dass sie ihre Niederlage nicht einmal erkennt. Sie lässt Elia ausrichten, dass er genau morgen um diese Zeit, genau um dieselbe Zeit, wie ihre Baalspropheten umgebracht werden soll. Der gleiche Elia, von dem wir in den letzten 10 Minuten erfahren haben, welche Kraft, welchen Mut, welche Macht und welchen Glauben er hat. Der gleiche Elia sieht jetzt auf einmal keinen Ausweg mehr und wirkt völlig hilflos und hoffnungslos. Er sieht nur einen Ausweg und das ist die Flucht. Ja, er möchte sogar sterben. Seine Ängste und Zweifel übernehmen die Führung. Eben noch stand er hoch oben auf dem Berg und jetzt ist er ganz unten im Tal. Eine Berg- und Talfahrt im wahrsten Sinne des Wortes. Vom Berg oben, auf dem sein Glaube unerschütterlich war, hinab ins Tal, wo es scheint, als wäre das alles nie passiert und Gott gäbe es gar nicht. Und dieses Wunder wäre gar nicht passiert. Wir lesen nichts davon, dass er Gott fragte, was er jetzt tun soll. Nein, er lässt sich von seiner Angst führen und flieht. Er lässt zusätzlich auch seinen Diener zurück, was ein sehr großer Fehler ist. Wir sind Menschen, wir sind Gemeinschaftswesen. Wir brauchen unsere Mitmenschen. Wir Christen brauchen unsere Gemeinde mit unseren Brüdern und Schwestern in ihr. Wir müssen unser Leid und unsere Freude, die müssen wir einfach teilen mit anderen. Wir brauchen Stärkung und Ermahnung von anderen. Unser Glaube ist ein Gemeinschaftsglaube. Das können wir durch die Bibel hinweg immer wieder sehen und dürfen wir aus ihr lernen. Adam und Eva sind die erste Zweierschaft. Ruth war ein Segen für Nomi. Die so wichtige Freundschaft zwischen David und Jonathan. Jonathan war es, der David wieder Mut machte, sich nicht mehr zu verstecken. Wir können nur spekulieren an dieser Stelle, wie oft Mose, Aaron und Miriam sich Mut zusprachen oder Paulus und Barnabas einander Halt gaben auf ihren Missionsreisen. Jesus Christus, Gottes Sohn, selbst sammelte vertraute Menschen um sich. Wie wichtig Gemeinschaft ist, und zwar für alle Menschen, zeigt uns ja auch Corona. Seit einem Jahr ungefähr schauen wir alle gespannt auf eine Zahl in der Hoffnung, dass sie kleiner wird und wir wieder Gemeinschaft haben dürfen. Wir haben Rückschläge erlitten, aber dürfen jetzt auch gerade wieder Hoffnung verspüren. Es ist wie mit dem Leben an sich ein Auf und Ab, eine Berg- und Talfahrt. Von dem einen hoch zum nächsten tief oder umgekehrt. Und Elia, Jakobus schreibt in seinem 5. Kapitel, Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir. Elia wurde von Emotionen überwältigt. Er war mal stark und dann wieder schwach. Er war mal voller Zuversicht und dann wieder total verunsichert. Es gab Tage, in denen konnte ihm die Welt nichts anhaben. Er war allen Herausforderungen überlegen. Wie auf dem Berg Karmel. An anderen Tagen hat er sich vor Angst versteckt, wie im Predigttext. Elia war verletzbar und hatte Emotionen. Genau wie wir alle, genau wie du. Absolut menschlich. Wenn man Gott nahe ist, wenn du Gott nahe bist auf einer Freizeit, ist das eine sehr intensive Nähe. Zu Hause ist das so intensiv leider oftmals nicht immer möglich. Wenn du aber Gott in deinen Alltag integrierst, in deine eigene und ganz persönliche Berg- und Talfahrt, dann wird dir dein Glaube an Gott Kraft, Mut und Zuversicht schenken, wie bei Elia. Wenn du Gott aber fernbleibst, wenn du ihn aus deinem Leben herausnimmst, wenn du wie Elia den Kontakt zu Freunden, zu Christen abbrichst, der Gemeinde den Rücken kehrst, wird dich irgendwann deine Kraft verlassen. Andere Götzen oder Ängste treten dann an die Stelle von Gott und werden dich leiten. Das passiert uns allen hier und da mal und leider immer und immer wieder. Wir haben Stress. Gerade wir hier in Deutschland haben Stress und vor allem keine Zeit. Tja, so passiert es schnell, dass wir unseren Gott hinten runterfallen lassen. Wir entfernen uns von ihm. Gott weiß darum. Er kennt uns. Er kennt jeden von uns. Er kennt dich ganz persönlich. Und dadurch hat er uns seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Und der hat uns schon jetzt jeden Fehltritt, den wir getan haben und den wir noch tun werden, vergeben. Er lässt uns nicht allein. Er schickt uns eher selten noch Propheten wie Elia, und Richter setzt er auch nicht mehr ein. Nein, er schickte uns den Heiligen Geist, den Geist, der uns stärken soll, den Geist, der uns ermahnt und den Geist, der uns immer wieder zu ihm führt, zu Gott führt. Nimm du Gott mit in deine Kämpfe, die du führst. Nimm Gott mit auf deine eigene Berg- und Talfahrt. So wie Elia das getan hat. Elia, ein Mann Gottes, war ein Mensch wie du und ich. Ich verspreche dir, egal ob dein Leben mehr Höhen oder Tiefen hat, am Ende wirst du wie Elia hinauffahren zu Gott und den Sieg der Siege über alle Kämpfe gewinnen. Bis dahin heißt es wie ein Boxer Rückschläge einstecken und Ängste besiegen. Das gelingt nur, wenn wir immer weiter an Gott festhalten. Denn Gott nahe zu sein, ist unser Glück. Amen.